Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Ja, diesmal wieder mit mir, Tina Gentner. Erinnert ihr euch an Gustav und Gerlinde? Ja, sind so groß wie ein Knollensellerie, können sich zusammenrollen wie ein Fußball und gehen nie ohne Gürtel aus dem Haus oder aus dem Bau. Ihr erinnert euch bestimmt. Die Rede ist von den Kugelgürteltieren in Hellerbrunn. Im August 2024 haben wir sie willkommen geheißen und jetzt leben sie also seit einem guten halben Jahr gemeinsam mit den Listäffchen im Haus der kleinen Affen. Wenn ihr nicht mehr genau wisst, wie Gürteltiere aussehen, würde ich euch fast raten, stoppt doch kurz diese Podcast-Folge und schaut euch nochmal ein Foto im Internet an. Ich verspreche euch, es rentiert sich, es sind wirklich Tiere mit einem ganz wunderlichen Aussehen. Mit dieser Folge Mir san Tier widmen wir uns nochmal den besonderen Tieren, denn die Gürteltiere sind Zootier des Jahres 2025. Dieser Oscar der Zootierwelt, sage ich jetzt mal, wird einmal im Jahr von der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz an weniger bekannte, aber vor allen Dingen bedrohte Tiere verliehen. Jetzt wisst ihr ja schon einiges über Gürteltiere, wenn ihr die Folge 117 gehört habt, aber ich glaube, ich kann euch versprechen, noch lang nicht alles. Und wir wollen heute vor allen Dingen mehr darüber erfahren, wie der Artenschutz im natürlichen Lebensraum des Gürteltiers aussieht. Und deshalb schaltet Mir san Tier heute mal wieder raus in die weite Welt. Wir sind gleich verbunden mit Mariella Superina. Sie ist absolute Gürteltierkennerin und forscht seit vielen, vielen Jahren an den außergewöhnlichen Säugetieren. Sie lebt in Argentinien und ist da hautnah involviert in Artenschutzprojekte für die besonderen Tiere. Ja, und jetzt versuchen wir mal eine Verbindung zu ihr herzustellen. Bayern grüßt Argentinien. Hallo Mariella, bist du da? Kannst du mich hören?
Hallo Tina, ja, alles okay.
Ach, das freut mich. Schön, dass du Zeit für uns hast. Mariella, bevor wir jetzt gleich voll reinspringen ins Thema, kannst du uns mal kurz einen kleinen Eindruck geben? Wo erwischen wir dich? Wo bist du gerade?
Ich bin zurzeit in Mendoza in Argentinien. Das ist eine Wüstengegend in der Nähe der Anden. Auf der anderen Seite der Anden ist Santiago de Chile, so um sich mehr oder weniger herauszufinden, wo, auf welcher Höhe ich bin. Aber nächste Woche reise ich schon nach Kolumbien, auch wegen der Gürteltiere, um dort Artenschutz zu betreiben.
Wenn ich jetzt, wir sind per Videokonferenz verbunden, wenn ich jetzt so deinen Hintergrund anschaue, es sieht noch nicht so richtig nach Gürteltier aus. Ich sehe einen Schrank und ich sehe einen Vorhang. Das heißt, du sitzt jetzt gerade nicht mitten in der Savanne.
Nein, obwohl ich bin zu Hause und in meinem Garten habe ich Zwerggürteltiere für meine Forschung. Die halte ich seit 20 Jahren. Also ich bin ganz in der Nähe von ein paar Gürteltieren.
Okay, also durchs Bild werden sie wahrscheinlich nicht laufen, aber sie sind ganz in deiner Nähe. Mariella, springen wir mal zurück. Du bist vor vielen, vielen, vielen Jahren aufs Gürteltier gekommen. Vielleicht kannst du uns noch mal sagen, wie es dazu kam, dass du dich schon so früh für diese besonderen Tiere fasziniert hast. Was hat dich da in den Bann gezogen und wo ist das passiert?
Ja, das war eine ziemlich komische Geschichte. Ich habe nach der Matur, nach dem Abi, ein Zwischenjahr eingelegt und war da in Brasilien und habe unter anderem auf einer Farm gearbeitet, Pferde gezähmt und so weiter, so als Cowgirl sozusagen gearbeitet.
Jetzt müssen wir vielleicht einmal einfügen, du bist aber keine Südamerikanerin. Aufgewachsen bist du in der Schweiz.
Ich bin Schweizerin. Ich bin ja in Ägypten und Belgien und in der Schweiz aufgewachsen. Und ich wollte dann Zwischenjahr einlegen. Ich mag Sprachen und dachte, ja, es wäre doch interessant, auch Portugiesisch zu lernen. Und ja, eines Tages auf der Farm haben mir die Cowboys gesagt, ja, wir gehen jetzt Tattoo jagen, kommst du mit? Und ich dachte, was ist ein Tattoo?
Tattoo.
Mhm. Und ich dachte, ja, warum nicht? Und wir hatten Riesenspaß, die ganze Nacht sind wir da auf der Farm hin und her gewandert mit einem Jagdhund, haben aber kein einziges Tier gesehen. Und dann am nächsten Tag habe ich gesagt, ja, also wenigstens könntet ihr mir jetzt so ein Tattoo zeigen, damit ich weiß, was wir da eigentlich die ganze Nacht gesucht haben. Und dann haben sie mir ein Neunbeingürteltier gebracht und ich war hin und weg. Ich hatte keine Ahnung, dass es diese Tiere überhaupt gibt. Ja. Das sah ja so wahnsinnig urtümlich aus mit diesem Knochenpanzer und also wirklich, das war so ein Schlüsselmoment in meinem Leben. Und ja, nach diesem Zwischenjahr bin ich wirklich in die Schweiz zurück und habe angefangen, Tiermedizin zu studieren in Zürich. Aber ja, meine ganzen Praktika habe ich immer in Südamerika gemacht. Und da war ich zum Beispiel in Uruguay und hatte eine Freundin mit einer großen Farm. Und ich bin da immer hingekommen und habe gesagt, ja, der Erste, der mir ein lebendes Gürteltier bringt, der kriegt eine Schweizer Schokolade. Und da war ich also rundherum bekannt dafür. Und da rannten dann immer alle Cowboys los und suchten Gürteltiere für mich.
Und du bist ja immer angereist mit einem großen Koffer voller Schweizer Schokolade in der Hoffnung, dass du alle Tafeln ausgibst und viele, viele Gürteltiere genau. zu sehen bekommst.
Genau. Und so habe ich dann die Gürteltiere kennengelernt. Ich war so fasziniert von diesen Tieren, da wollte ich weiter mit Gürteltieren arbeiten und habe mich dann für einen PhD in Conservation Biology entschieden. Also damit ich auch die ganze Biologie verstehe
ja.
und Artenschutz machen kann. Und ja, so zwischendurch bin ich dann irgendwie in Argentinien gelandet, auch um Praktika zu machen. Und ja, hier bin ich jetzt seit bald 25 Jahren.
Und verteilst auch immer noch Schweizer Schokolade, wenn du ein Gürteltier zu Gesicht bekommst oder inzwischen nicht mehr? Ich nehme an, du bist ja inzwischen sehr, sehr vielen Gürteltieren begegnet, oder?
Ja, die esse ich jetzt selber.
Jetzt hast du es ja schon gesagt, also du hast auch im Garten Gürteltiere, du bist also wirklich nah dran. Wenn die jetzt ja. so nah bei dir sind, was beobachtest du an ihnen? Was erforschst du im Moment?
Ja, also das Problem ursprünglich war, dass ich eigentlich die ganze Naturgeschichte der Zwerggürteltiere untersuchen wollte und wir verbrachten da sehr viel Zeit im Feld und oftmals sahen wir nur die Baue, also die Höhlen und sahen keine Gürteltiere. Und ja, dann weiß man, das Gürteltier ist im Bau, aber man weiß nicht, was es dort tut. Und es war dann sehr schwierig, zum Beispiel die ganze Fortpflanzung zu erforschen oder Physiologie zu erforschen. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, warum nicht in Menschenobhut halten? In Europa hätte ich das sicher an einem Zoo gemacht, aber hier war das nicht möglich. Also es war schrecklich. Im Zoo Mendoza habe ich angefragt, ob ich da Gürteltiere halten könnte. Und der Zoodirektor hat mir beschieden, das wäre keine gute Idee, weil die Tierpfleger vermutlich meine Gürteltiere, meine Forschungsobjekte essen würden.
Weil Gürteltiere eben in Südamerika ein sehr, sehr beliebtes Nahrungsmittel sind, oder?
Genau. Also hier in Mendoza zum Beispiel sind es die am meisten gejagten Tiere, obwohl eigentlich alle Wildtiere, alle einheimischen Wildtiere hier in Mendoza geschützt sind. Und ja, da dachte ich, naja, dann muss ich eben Gehege bauen in unserem Garten und dort Gürteltiere halten. Und so habe ich dann die Fortpflanzung erforscht und die Physiologie und habe zum Beispiel herausgefunden, dass Zwerggürteltiere Winterschlaf halten.
Ich bin jetzt ehrlich gesagt gerade ein bisschen sprachlos und baff, weil es ja doch nicht so oft vorkommt, dass wir über ein Tier sprechen, wo man zumindest den Namen schon sehr oft gehört hat. Und du mir sagst, wir haben gerade erst rausgefunden, die machen Winterschlaf. Das heißt, da geht es ja wirklich noch um recht Grundsätzliches, was erforscht wird. Wenn du auch sagst, wir wollen rausfinden, wie die sich fortpflanzen. Das heißt, da ist wirklich noch gar nicht viel bekannt über diese Tiere.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe mein Praktikum gemacht hier in einem Forschungszentrum, aber ich habe viel mehr gelernt vom Mitarbeiter, weil der mich nachts immer Gürteltier jagen mitgenommen hat.
Und er hat gejagt, weil er die zubereiten wollte oder weil er sie
genau.
zum Essen gejagt hat und nicht jetzt für die Forschung?
Nee, zum Essen. Und da kamen wir so bei verschiedenen Farmen vorbei und die haben immer gefragt, ja, magst du Gürteltiere? Ich sage, ja, ich mag Gürteltiere. Ich sage, ja, wie magst du sie denn? Ich sage, warum, wie, was für eine komische Frage. Ich habe gesagt, ja, magst du die geröstet oder gebacken? Oder dachte ich, na, was soll das? Ne? Ich sage, nee, ich mag die lebend. Und da kam immer automatisch die Frage, ja, aber hast du sie schon mal gegessen? So, nee. Und dann haben wir dir alle ihre Lieblingsrezepte aufgezählt. Also es wäre viel einfacher gewesen, ein Kochbuch zu schreiben, als ein Buch zur Biologie und Haltung von Gürteltieren.
Aber du hast dich trotzdem gegen das Kochbuch entschieden und den schwierigeren Weg eingeschlagen, mehr über die Gürteltiere als lebendige Tiere zu erfahren.
Ja, und das ist ziemlich schwierig.
Und das heißt, du kannst jetzt in deinem Garten, hast du dann eine Art Gürteltierbau, wo du reinschauen kannst? Hast du da eine Videokamera installiert oder ist es aus Glas der Bau?
Also wir haben dann künstliche Gürteltierbaue gemacht, aus Ton. Also da haben wir einen Töpfer gefragt, der hat mich ziemlich komisch angeschaut. Aber ich bin inzwischen bekannt dafür, irgendwelche komischen Ideen hier zu haben. Ne? Also,
unter Umständen kriegt man mal eine Schweizer Schokolade dafür, dann macht man auch mal so einen Bauauston.
Genau. Da habe ich also einen Bauauston gemacht und Infrarotkameras installiert. So konnte ich dann ein paar Gürteltiere beobachten, die dann zum Beispiel ihre Jungtiere im Bau geworfen haben und dann die ganze Säugezeit konnte ich beobachten. Und die hat also wirklich ihre Jungtiere 40 Tage im Bau gelassen und dort ernährt. Und als die rauskamen, waren die schon halb so groß wie die Mutter.
Also die werden wirklich ganz intensiv und lang im Bau versorgt, bevor sie überhaupt an die Erdoberfläche kommen.
Genau.
Lass uns nochmal zurückkommen. Es gab ja eine Auszeichnung. Das Gürteltier ist also Zootier des Jahres. Mhm. Ja, jetzt nicht nur, weil es ein extrem faszinierendes Tier ist, sondern es hat ja auch ein bisschen einen traurigen Hintergrund, weil es eben auch bedroht ist. Und das ist ja auch ein Großteil deiner Arbeit. Also, dass sich jetzt die natürlichen Feinde vom Gürteltier vermehrt haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Sind, glaube ich, Großkatzen.
Großkatzen, Füchse, also je nach Größe der Gürteltierart natürlich. Aber die sind nicht das Problem. Das sind wieder mal wir.
Es sind wieder mal wir, aber kannst du es uns noch ein bisschen genauer sagen? Wie bedrohen wir das Gürteltier?
Also es kommt auch ein bisschen auf die Art drauf an. Es gibt Arten, die sind relativ flexibel, also die können sich in einem Sojafeld vergnügen und haben da genug Futter. Und es gibt andere, die sind wahnsinnig empfindlich auf Änderungen in ihrem Habitat. Es gibt Arten, die zum Beispiel nur im Amazoniasgebiet sind und nur in Wäldern vorkommen. Das heißt, die Abholzung ist ein Riesenproblem für die. Straßenbau, also es gibt sehr viele Unfälle, wo eben Gürteltiere überfahren werden. Insektizide, also die ganzen Pestizide, die benutzt werden auf den Agrarfeldern hier, die sind ja... In Südamerika sind die ja einiges größer als in Europa. Also da geht es dann um tausende Hektar und die werden dann mit Flugzeugen besprayt. Und Gürteltiere ernähren sich hauptsächlich von Insekten.
Und das heißt, die kriegen dann eben entweder auch die Pestizide ab oder finden gar nicht mehr genug Insekten, könnte ich mir vorstellen.
Genau. Und mit dem Bau der neuen Straßen eröffnen sich auch neue Wege, für die Leute, die dann Gürteltiere zum Beispiel jagen. Und da muss man ein bisschen unterscheiden. Also es gibt die traditionelle Jagd, sagen wir mal. Das sehen wir zum Beispiel viel in Kolumbien. Also die Leute in den Llanos, im Feuchtgebiet im Osten Kolumbiens, die essen Gürteltiere. Aber die wissen genau, in welcher Jahreszeit man die jagen kann, also wenn die Weibchen trächtig sind, dann jagen sie sie nicht, Jungtiere fassen sie nicht an. Die wissen, wenn sie sie überjagen, dann haben sie ja keine Ernährungsquelle mehr. Ja.
Okay.
Das Problem ist zum Beispiel jetzt in Kolumbien, dass die Llanos, da gab es eine große industrielle Entwicklung in den letzten Jahren, 20 Jahren wahrscheinlich, mit Erdölförderung und Sojafeldern und Reisfeldern und so weiter. Und da veränderte sich die ganze Bevölkerung eigentlich, weil die brauchten dann mehr Leute, um auf diesen Feldern zu arbeiten und brachten dann Leute rein aus den Großstädten, die null Zusammenhang, null Verbindung haben zur Natur und zu ihrer Umgebung in den Llanos. Und dann verdienen sie auch noch sehr gut und das heißt, ja, da gehen sie daneben ins Restaurant und möchten Wildtiere essen, also das sind da Gürteltiere und Tapire und Wasserschweine und was auch immer. Und sie zahlen gut dafür. Und deshalb hat sich dann eine ganze kommerzielle Jagd entwickelt.
Okay, obwohl es aber eigentlich nicht erlaubt ist.
Normalerweise ist es für die Einheimischen, also in Kolumbien zum Beispiel, für die Einheimischen ist es okay. Die können für ihren Eigenbedarf können sie jagen, aber nicht kommerziell. Aber eben die Distanzen sind ja einiges größer. Es ist wahnsinnig schwierig, weil man weiß, es ist ein Wilderer draußen.
Aber das Gebiet ist einfach viel zu groß, um da irgendwie engmaschig zu kontrollieren.
Genau.
Mariella, jetzt sind wir sozusagen gedanklich schon nach Kolumbien gesprungen. Mhm. Und da wollen wir jetzt auch gleich nochmal bleiben, denn dort ist ja auch eines der Schutzprojekte, was dieses Jahr durch die Auszeichnung Zootier des Jahres mit unterstützt wird. Und du bist, glaube ich, auch nächste Woche dann vor Ort in Kolumbien.
Genau.
Das heißt, wir sprechen gleich weiter und hören dann, wie es dort also ganz genau um den Artenschutz, um den Schutz der Gürteltiere in Kolumbien geht.
Du suchst eine neue berufliche Herausforderung und du hast Lust auf einen Job im sinnstiftenden Umfeld von Artenschutz, Nachhaltigkeit und Umweltbildung? Hellabrunn bietet des Öfteren spannende Stellen an für ausgebildete Tierpfleger, Wissenschaftler, Handwerker, Mitarbeiter in der Verwaltung sowie Minijobs in den Kassen und beim Besucherservice. Auch deine Berufsausbildung in der Tierpflege oder Gärtnerei kannst du im Tierpark Hellabrunn machen. Schau mal vorbei auf www.hellabrunn.de/karriere. Es könnte sich lohnen.
So, Mia Santier ist immer noch mit Argentinien verbunden, genauer gesagt mit Mariella Superina, Gürteltierforscherin und Gürteltierkennerin. Und jetzt sprechen wir mit dir sozusagen in deiner Funktion als Leiterin eines Artenschutzprojektes in Kolumbien. Du hast es gerade schon angesprochen, in den Llanos in Kolumbien ist, glaube ich, so eine Art Savannengebiet oder Feuchtgebiet.
Genau, es ist ein Savannengebiet, das saisonal überflutet wird, ja.
Wie müssen wir uns denn dieses Artenschutzprojekt jetzt vorstellen? Ist es eine Art Auffangstation für verletzte Gürteltiere oder ist es eine Forschungsstation oder wie sieht es dort aus?
Nein, das Projekt haben wir 2012 angefangen. Das war ganz interessant, weil es eine private Ölpipeline-Firma war, die Artenschutz betreiben wollte. Und in Kolumbien werden die Ölpipelines eingegraben aus Sicherheitsgründen, also die sind nicht auf der Oberfläche. Und dann dachten da die CEOs, ja, das machen ja Gürteltiere auch, die graben. Also wir wollen ein Gürteltierartenschutzprojekt machen. Und dann haben sie Fundación Omacha, eine NGO, eine lokale NGO, angefragt, ob die Interesse an einem Gürteltierprojekt hätten. Und Fundación Omacha arbeitet eigentlich mit Flussdelfinen und Manatees. Das ist ein bisschen anders.
Okay, bisschen was anderes.
Aber die fanden das spannend und haben dann angefangen, Literatur zu suchen. Und da kam immer mein Name auf. Und da haben sie mich angeschrieben, ob ich ihnen helfen könnte. Und so habe ich dann angefangen. Und ja, in der Zwischenzeit bin ich eigentlich die Verantwortliche dieses Projekts. Das ist wirklich mein Herzensprojekt. Wir haben da die Behörden, die Umweltbehörden eingebunden, einen lokalen Zoo, die Bevölkerung, NGO und Forscher. Und wir machen dann einerseits Forschung, weil wir müssen ja die Tiere kennen, um sie zu schützen.
Ja.
Wir dachten dann, ja, also wir können ja nicht einfach Schutzgebiete da abstecken und sagen, ja, ihr dürft ja nichts machen. Wir können ja nicht die Entwicklung eines Landes stoppen, um Artenschutz zu betreiben. Das ist einfach nicht realistisch. Das heißt, seit wir das Projekt angefangen haben, arbeiten wir zum Beispiel mit Palmölplantagen zusammen.
Damit also wir da, es gibt jetzt da ja. Nicht sozusagen den Feind, die Ölpipeline-Firma nee. Oder der Plantagenbesitzer, sondern ihr versucht gemeinsam einen genau. Weg zu finden.
Genau, und das ist wirklich hochspannend zu sehen, wie die reagieren. Also man muss auch sagen, also Palmöl, das ist ja nicht so ein gutes Thema normalerweise, wenn man drüber spricht, aber in Kolumbien wird nicht abgeholzt, sondern die werden in den Savannengebieten angepflanzt und die Wälder entlang der Flüsse, die werden erhalten. Das heißt, es ist eine ganz andere Situation als zum Beispiel in Asien. Also da fangen wir mal da an, weil sonst gibt es sicher Podcast-Hörer, die jetzt abschalten. Also es ist mir sehr wichtig, das klarzustellen.
Und gibt es aber auch Maßnahmen? Gibt es dann trotzdem was?
Ja, wir haben zum Beispiel ein Netzwerk aufgebaut. Das sind Rinderfarmen, das sind Plantagen und so weiter. Auch private Schutzgebiete. Denen zeigen wir auf, was Gürteltiere sind, warum sie wichtig sind in der Umwelt, warum sie geschützt werden sollten. Und wir bringen ihnen bei, wie man Kamerafallen aufstellt. Und dann gehen wir auf diese Farmen und bauen da die verschiedenen Kamerafallen auf und zeigen ihnen dann, welche Biodiversität, welche Wildtiere auf ihren Farmen leben.
Ach so, um ihnen erstmal ein Bewusstsein zu geben, was da überhaupt los ist.
Genau. Und das ist wirklich ein wahnsinnig spannender Prozess, weil die sehen dann, ach, da gibt's Gürteltiere und auch, ich habe Jaguare in meiner Plantage und so weiter. Und das Bewusstsein für Umweltanliegen, das können wir damit fördern.
Ja.
Also es geht um Gürteltiere, aber es geht eigentlich auch um den ganzen Naturschutz in den Llanos.
Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Mariella. Jetzt haben sozusagen deutsche Zoos das Gürteltier zum Tier des Jahres auserkoren. Was kann ein Zoo vielleicht auch wie Hellabrunn leisten, was dem Artenschutz und deiner Arbeit zugutekommt?
Also zum Beispiel Kugelgürteltiere, da wir ja Kugelgürteltiere haben. Da gibt es ein interessantes Projekt. Dank der Forschung, die in Zoos gemacht wurde, wissen wir mehr über zum Beispiel die Fortpflanzung oder wie man sie richtig in Menschenobhut hält. Es gibt jetzt aber eine bedrohte Kugelgürteltierart, die nur im Nordosten Brasilien vorkommt. Da dachten wir eigentlich bis 1997, die sei ausgestorben und dann wurde sie wieder entdeckt. Ist aber stark bedroht. Und jetzt möchten die lokalen Forscher ein Artenschutzprojekt aufbauen, wo sie dann auch Gürteltiere in Menschenobhut züchten und die dann auswildern können. Und da hilft uns die ganze Information von den Zoos, von den deutschen Zoos und nordamerikanischen Zoos und so weiter, die Kugelgürteltiere halten und züchten, hilft uns wahnsinnig weiter für so ein Projekt.
Das heißt also, Zoos sozusagen als Ort, wo man ähnlich wie in deinem Garten vielleicht nah rankommt an die Tiere und nochmal ganz anders Informationen sammeln kann. Das kann sozusagen ein Weg sein, wie Zoos den Artenschutz unterstützen können.
Auf jeden Fall. Also es gibt bei Gürteltieren gibt es so viel, dass wir im Feld nicht erforschen können, weil sie in ihrem Bau leben und wir sie da nicht sehen. Und da gibt es in Zoos gibt's unheimlich viele Möglichkeiten dazu. Und zum Beispiel, wie macht man Radio-Tracking, also wie setzt man einen Peilsender an Gürteltiere an?
Ja.
Das ist ja nicht so einfach mit diesem Panzer und die haben keinen Hals, wo man so ein Halsband anlegen könnte. Das heißt, dank meiner Gürteltiere, die ich hier im Garten halte, da habe ich dann verschiedene Methoden ausprobiert, die ich jetzt im Feld dann auch benutzen kann. Und das könnte ich mit wilden Tieren nicht. Das heißt, es gibt wahnsinnig viel, das man in Menschenobhut, in Zoos erforschen könnte, die man dann im Feld auch benutzen könnte.
Und wie machst du die Sender jetzt fest? Werden sie mit Kleber auf den Panzer geklebt oder wie halten sie?
Bei kleinen Arten werden sie immer noch mit Kleber an Panzer geklebt. Aber eben, da musste ich die verschiedenen Kleber ausprobieren, um zu sehen, welcher funktioniert und wo das funktioniert. Bei größeren Arten kann man die jetzt implantieren, aber ja, eben, die sind immer noch relativ groß. Und auch die ganzen Edukationsprogramme in Zoos, die sind doch wahnsinnig wichtig. Also es gibt ja wahnsinnig gute Fernsehprogramme, Dokus, aber es ist nicht dasselbe, wenn du das Tier siehst und erlebst und zum Beispiel riechst.
Wie riecht denn eigentlich ein Gürteltier?
Ziemlich streng.
Okay, also das ist ein intensives Erlebnis.
Das ist ein kleiner Stinker, ja.
Jetzt habe ich ja schon gemerkt, Mariella, also du bräuchtest ja eigentlich noch hunderte oder tausende Mitarbeiter, um das alles zu schaffen. Jetzt hast du ja zumindest eine große Zuhörerschaft gerade im Moment, die dich ja vielleicht auch unterstützen kann. Wenn denn jetzt die Mirsan-Tierfans das nächste Mal im Tierpark Hellabrunn sind, gibt's was, auf was sie bei Gustl und Gerlinde achten könnten, was dich noch sehr interessieren würde?
Ich finde Kugelgürteltiere ja wahnsinnig toll. Also das sind so wie diese kleinen Aufziehtierchen, ne? Das wäre eine Aufgabe für die Hörerschaft. Sie sollen mal schauen, wenn die Kugelgürteltiere sich aufrollen, sind sie Linkshänder oder Rechtshänder? Weil die formen ja eine Kugel und der dreieckige Kopfpanzer, Kopfschild, der liegt ja neben dem dreieckigen Schwanzschild. Und bei einigen Kugelgürteltieren ist dann der Kopf links und der Schwanz rechts und bei anderen ist es umgekehrt. Es wäre jetzt doch interessant zu sehen, wie sich die zwei zusammenrollen und wenn sie dann mal Nachwuchs haben, was passiert mit dem Nachwuchs? Ist es dasselbe oder nicht?
Okay, also das ist schon mal eine recht konkrete Forschungsaufgabe, die wird notiert und sie ist ja im Podcast, das heißt, wir vergessen sie nicht. Mariella, was ist sozusagen so wichtig am Gürteltier oder warum ist es denn so eine schützenswerte Art?
Also einerseits denke ich, wir wissen erst, was die tatsächliche Funktion eines Tiers im Ökosystem ist, wenn wir es verloren haben. Und dann ist es zu spät. Gürteltiere essen viele Insekten. Das heißt, das ist so eine natürliche Insektenkontrolle. Also was wir zum Beispiel in den Plantagen erzählen, ist, dass wenn Sie die Gürteltiere schützen, dann können Sie Geld sparen, weil Sie weniger Insektizide brauchen. Und das ist das wirtschaftliche Argument, das oftmals zählt, ne, wenn wir damit mit Agroindustrie und so weiter uns unterhalten. Aber andererseits auch Gürteltiere gibt es seit mindestens 65 Millionen Jahren. Wie können wir uns anmaßen, darüber zu bestimmen, ob jetzt dieses Tier lebenswert oder schützenswert ist oder nicht? Die waren vor uns hier. Warum haben wir jetzt Vortritt sozusagen? Nein.
Also hoffen wir, dass auch sozusagen der Titel Zootier des Jahres da was Gutes tun kann, entweder in finanzieller Hinsicht oder eben auch dadurch, dass viel, viel, viel mehr Menschen über die Gürteltiere überhaupt erfahren. Mhm. Und es gibt ja insgesamt noch so viel mehr rauszufinden über die Tiere. Das habe ich auf jeden Fall heute mitgenommen.
Ja.
Also Mariella, vielen, vielen Dank. Ich drück dir und allen Forscher und Forscherinnen in Südamerika und auf der ganzen Welt wahrscheinlich verstreut die Daumen, dass es weitergeht mit dem Artenschutz und mit der Forschung. Ja, und sagt vielen, vielen Dank nach Südamerika und alles Gute dir.
Ganz, ganz herzlichen Dank und viel Spaß beim Gürteltier beobachten.
Genau, und wir haben es sogar in Hellerbrunn. Deshalb gebe ich es euch Hörer und Hörerinnen auch nochmal mit. Gerlinde und Gustl findet ihr im Haus der kleinen Äffchen. Wenn ihr also jetzt nach diesem Podcast Lust habt, euch die noch mal ein bisschen genauer anzuschauen, ihr habt ja auch konkrete Aufgaben mitbekommen von Mariella, was es zu erforschen gibt. Wenn ihr was rausgefunden habt, ihr könnt uns ja auf allen möglichen Kanälen kontaktieren, dann meldet euch bei uns. Ja, und in 2 Wochen gibt's dann wieder eine neue Folge. Ich sag wie immer viel Spaß beim Entdecken. Bin Tina Gentner und bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
Mir sind Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.